Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Die SPD, die Partei der regierenden Bürgermeisterin, ist in Berlin nur noch drittstärkste Kraft. Nur noch einer oder eine von 6 Wahlberechtigten oder 17% würden die Sozialdemokraten wählen, wenn am kommenden Sonntag die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wären. Das zeigt der neueste Berlin-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost. Die Einzelheiten hat RBB-Landespolitik-Reporter Christoph Reinhardt.
Die beliebteste der Berliner Parteien bleiben die Grünen. Sie führen mit 22% der Stimmen ganz knapp vor der CDU, die sich wie die Grünen um einen Prozentpunkt verbessern konnte. Im Vergleich zur letzten Umfrage im März rutschte die SPD um 3 Punkte ab auf jetzt 17%. Zusammen mit den stabilen Linken kann die rot-grün-rote Regierungskoalition zwar noch 51% der Wahlberechtigten hinter sich bringen, aber nur 31% von ihnen sind zufrieden mit der Arbeit des Senates. Im März waren es noch 39%. Die AfD konnte im Vergleich zu März 2 Prozentpunkte zulegen und liegt jetzt bei 10%. Die FDP hat 2 Punkte verloren und kommt auf 6%.
RBB-Landespolitik-Reporter Christoph Reinhardt. Die Berliner Polizei übt zusammen mit Feuerwehr und Gesundheitsämtern in diesen Tagen den Ernstfall. Bei der Übung heute ging es um das Szenario eines terroristischen Anschlags mit Sprengstoff und mit biologischen Stoffen als Beiladung. Wie die Sicherheitskräfte dann vorgehen würden, hat RBB-Reporterin Helena Dähler beobachtet.
Die Einsatzkräfte üben ein Szenario, das hoffentlich nie eintrifft. Ein Selbstmordattentäter hat sich in einen Kinosaal begeben, zündet eine Bombe, die Menschen fliehen aus dem Saal und werden draußen von anderen Tätern beschossen. Einige Stunden nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte kommt dann die Meldung, es sind auch biologische Waffen im Einsatz. So hat sich das die Polizei für die Übung ausgedacht. Susanne Bauer, die Leiterin des Kriminaltechnischen Instituts, war gestern Abend mit dabei, hat alles beobachtet und weiß, wie dann im Idealfall alles ablaufen soll.
Es werden dann erstmal überhaupt die alarmiert, die damit zu tun haben. Also wir brauchen ja dann diese Dekontaminationsstrecken, also von der Feuerwehr, von der Bundespolizei. Und auf der anderen Seite das Robert-Koch-Institut, was uns dann im Vollschutz sozusagen hilft, schon Proben zu nehmen, um so schnell wie möglich in ihrem Hochsicherheitslabor herauszufinden, was wir da eigentlich haben.
Menschen und Gegenstände dekontaminieren, gleichzeitig aber keine Spuren vernichten, das ist einer der Abläufe, der auch die internationalen Gäste interessiert hat. Polizeibehörden aus Israel, Japan und auch das FBI aus Amerika haben gestern hier in Berlin zugeschaut.
Die USA ist ja komplett anders organisiert, was auch die Behörden anbelangt. Ne? Und das Zusammenwirken der Behörden ist ja genau das Schwierige in so einem Fall. Und da guckt man eben gerne, wie machen das andere, um dann eventuell auch Anregungen mitzunehmen, wie man es selber noch besser machen kann.
Die Übung mit 1000 Einsatzkräften inklusive Statisten hat gestern auf einem Polizeiübungsplatz in Spandau begonnen und dauert immer noch an. Denn derzeit wird die Lage so dargestellt, dass ein Täter noch auf der Flucht ist. Polizeipräsidentin Barbara Slowik kann deswegen noch kein Fazit ziehen.
Im Moment läuft die Übung noch. Deswegen ist es wirklich zu früh für eine Auswertung. Vor allem lief gestern Abend zunächst erstmal die Bewältigung der Einsatzlage noch ohne diesen Schwerpunkt der Kontamination. Der ist in der Nacht erfolgt und jetzt heute Morgen, sodass wir da noch keine Auswertung treffen können.
Ein Terroranschlag mit biologischen Waffen ist ein Szenario, das eher unwahrscheinlich sei für Berlin. 2019 aber wurde ein Terroranschlag vereitelt in der Nähe von Köln, bei dem auch große Mengen an giftigem Rizin gefunden wurden. Die Beweisgegenstände wurden damals auch zum Kriminaltechnischen Institut in Berlin gebracht, um Beweise zu sichern.
Tag 2 der dreitägigen Großübung der Berliner Polizei und anderer Behörden. Unsere Reporterin Helena Dähler hat sich alles angesehen. Wird die Gasversorgung in Deutschland in diesem Winter ausreichen? Muss die Industrie im Notfall die Produktion herunterfahren? Diese Fragen treiben die Verantwortlichen seit Wochen um und deshalb werden die Gasspeicher aus verschiedenen Quellen fleißig gefüllt, trotz der Lieferblockade aus Russland. Auch beim Versorger EWE für Ostbrandenburg sieht es gut aus, berichtet RBB-Reporterin Magdalena Dertsch.
2 Tage vor dem Herbstanfang hat der Energieversorger EWE eine gute Botschaft zu vermelden. Alle EWE-Gasspeicher seien so gut wie voll, sagt Nadine Auras, Sprecherin des EWE.
In Rüdersdorf ist es tatsächlich so, dass der Gasspeicher einen Füllstand von 100% hat. Letzte Woche waren wir noch bei 96%.
Die Vorräte sind erstmal angelegt. Die Bedenken allerdings, was die aktuellen Gasimporte für den Sofortverbrauch anbelangt, sind aber auch da, wie eine Umfrage ergibt.
Ja, das ist eine Reserve. Und sie setzt immer voraus, dass ganz normales Gas fließt. Und da habe ich so meine Bedenken. Woher, in welcher Menge, zu welchem Preis? Das sind die drei Fragen.
Trotz vollen Speichern fließt das Gas für den tagtäglichen Verbrauch aufgrund der geopolitischen Lage natürlich weiterhin nicht ganz reibungslos. Nadine Auras.
Darauf können wir uns tatsächlich nicht verlassen, weil wir nicht wissen, wie kalt und vor allem auch wie lang der Winter wird. Und aus dem Grunde ist Sparsamkeit immer noch das alleroberste Gebot.
Und dieser Appell scheint bei den Menschen in Brandenburg anzukommen.
Wir sind Sparen gewöhnt, wir haben schon immer gespart. Wir sind ja so erzogen.
Wird wohl so kommen, müssen wir uns abfinden damit.
Magdalena Dertsch berichtete. Solaranlagen gelten als unverzichtbar für die Energiewende, benötigen aber viel Platz. Darf man dafür Natur zerstören? Ein Investor will in einem Wald in Hohensaaten, Märkisch-Oderland, unter anderem einen Solarpark errichten. Dafür müssten mehrere hundert Hektar gerodet werden. Die Bürgerinitiative Pro Wald Hohensaaten will das verhindern. Von der Infoveranstaltung der BI berichtet rbb24-Inforadio-Reporter Wolf Siebert.
Ein Strauß Sonnenblumen stand vorne auf dem Podium, als Marion Beise sich und die Bürgerinitiative vorstellte. 50 Menschen aus der Umgebung hätten sich da gefunden, mit einem gemeinsamen Interesse. Den Wald in Hohensaaten erhalten, die Region nachhaltig und lebenswert entwickeln.
Auch wir setzen uns ein für eine Wende hin zu regenerativen Energien. Aber nicht im Wald.
Die BI hatte Experten geladen, die diese Haltung unterfütterten. Dass 370 Hektar Wald in Hohensaaten für einen Solarpark, ein Rechenzentrum und ein Gewerbegebiet gerodet werden sollen, ist für den Waldökologen Martin Jensen unvorstellbar. Der Wald habe eine wichtige Kühlungsfunktion in einer Gegend, die von Versteppung bedroht sei.
Werden unsere Enkel und Urenkel uns nicht fragen, hattet ihr nicht genug versiegelte Flächen, hattet ihr nicht genug Stellwände an den Autobahnen, hattet ihr nicht genug Dächer, die wir dafür nutzen können? Und ich glaube, ja, die haben wir.
Wälder könnten, so Robert Bierhardt, der sich mit dem Klimawandel befasst, so etwas wie eine Klimarettungsleine sein, wenn wir sie nicht abholzten. Und Anton Pigge warnte vor dem Verlust seltener Tierarten, die in dem Wald Lebensraum und Brutrevier hätten, Seeadler, Schwarzstorch und verschiedene Fledermausarten. Unter den rund 80 Zuhörerinnen und Zuhörern saß auch Jörg Grundmann von der Linken. Er hatte in der Stadtverordnetenversammlung dafür gestimmt, dass das Solarprojekt die erste Hürde, den Start des Bebauungsplanverfahrens, genommen hatte. Aber damals
war das konkrete Detailwissen zum Wald und zu den all den Dingen, die heute hier auch sinnvollerweise und nach meinem Dafürhalten auch sehr klar und objektiv vorgetragen worden sind, so nicht bekannt.
Kritik einer Zuhörerin.
Trotzdem finde ich es außerordentlich wichtig, dass Stadtverordnete sich im Vorfeld informieren, bevor sie eine Sache beginnen.
Die Debatte wurde lebhaft. Mehrere Zuhörer baten darum, Stadtverordnete nicht an den Pranger zu stellen. Während des nun laufenden Bebauungsplanverfahrens checken unterschiedliche Behörden die Pläne des Investors, prüfen unter anderem arten- und naturschutzrechtliche Fragen. Auch Anke Jensen vom Landesamt für Umweltschutz gehört dazu. Für sie ist der Artenschutz gleichsam ein K.O.-Kriterium. Da könne nichts abgewogen werden.
Da kann die Stadtverordnetenversammlung Freien Walde eben nicht sagen, der Seeadler interessiert mich nicht und der Schwarzstorch interessiert mich auch nicht. Das Gebiet wird mit Sicherheit nicht so durchmarschieren, wie der Herr Lindhorst und seine Partner sich das vorstellen.
Demgegenüber hatte die Lindhorst-Gruppe argumentiert, dass der Wald in Hohensaaten ökologisch wertlos sei, der Boden aufgrund jahrzehntelanger militärischer Nutzung mit Altlasten durchsetzt. Dazu sagte ein Zuhörer, seine Firma habe das Gelände in den 1990er Jahren beräumt, Tiefbunker gebe es nicht mehr und von den gesprengten Bunkern gehe keine Gefährdung aus.
Streit um einen geplanten Solarpark in Hohensaaten, Märkisch-Oderland, RBB-Reporter Wolf Siebert berichtete. Bei Schlaganfall und Herzinfarkt zählt ja jede Minute. Die Betroffenen werden im Krankenhaus versorgt und danach geht es dann in die Reha-Klinik. Dort werden die Patientinnen und Patienten wieder fit für den Alltag gemacht. Das ist aber inzwischen nicht mehr selbstverständlich. Unterfinanzierte Reha-Kliniken, auf die jetzt noch steigende Energiekosten zukommen, stehen vor großen Herausforderungen. Darüber tauschen sich Vertreter aus Reha-Kliniken in ganz Deutschland aus. RBB-Reporterin Elke Bader hat die Fachtagung in Eberswalde besucht.
Auf der Fachveranstaltung im Haus Schwärzetal geht es ganz praktisch zu. Katja Seibold von der Wolletz-Klinik sitzt auf einem Stuhl, vor sich einen Monitor. Ihre Füße stellt die Physiotherapeutin in die Pedale. Ähnlich wie bei einem Fahrrad.
Das ist aber kein normales Fahrrad, sondern das ist ein Gerät, was man benötigt, um den Gang vorzubereiten. Zum Beispiel nach einem Schlaganfall, weil eine Seite gelähmt ist oder die Beine nicht bewegt werden können.
In dem hochkomplexen Gerät sind viele verschiedene Sensoren verbaut, erläutert Katja Seibold weiter.
Bewegungssensoren, Kraftsensoren. Und je nachdem, was der Patient kann, kann er mitarbeiten mit seiner Kraft oder er wird eben vom Gerät unterstützt.
Mit Hilfe solcher computergestützten Therapiegeräte haben schon viele Patienten wieder laufen gelernt, sagt die Therapeutin stolz. Solche hochkomplexen Therapiegeräte und das hochqualifizierte Fachpersonal sind sehr kostenintensiv. Anders als Krankenhäuser werden Reha-Kliniken schlechter finanziert, sagt der Chefarzt der Wolletz-Klinik Christian Brüggemann.
Wer sagt schon, die Reha-Kliniken brauchen auch mehr Geld oder wer setzt sich denn da politisch ein? Das passiert doch eigentlich nicht. Es geht doch immer nur um die Akutkrankenhäuser. Da, finde ich, sind wir einfach zu wenig berücksichtigt.
Die Krankenhäuser bekommen vom Land Brandenburg mehr als 80 Millionen Euro und die Reha-Kliniken gehen leer aus, beklagt der Chefarzt. Aber auch Reha-Kliniken brauchen mehr Geld, sagt Chefarzt Brüggemann.
Es wird ja alles teurer. Und wenn man sich die Inflation jetzt auch noch mal dazu anguckt und die Spritpreise, wir liegen da so mitten auf dem Land. Unsere Mitarbeiter haben natürlich auch erhebliche Fahrtwege. Wir haben schon Kündigungen, weil die sich das Benzin nicht mehr leisten können.
Wenn die Reha-Kliniken nicht bald besser finanziell unterstützt werden, können Schlaganfallpatienten auch nicht mehr schnell genug nachversorgt werden, befürchtet der Chefarzt. Die Leidtragenden wären dann die Patienten.
Reporterin Elke Bader war das aus Eberswalde. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Sie können das Audio gerne nachhören auf unserer neuen rbb24 Inforadio-App oder auch auf unserer Webseite, die gibt es natürlich auch immer noch, rbb24inforadio.de.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.